Hallo liebe AKE-Freunde und Interessenten. Ein neues Video zum Thema außerkörperliche Erfahrungen, Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema. Mich hat in der vergangenen Woche eine E-Mail erreicht, in der sich ein Zuhörer darüber, beklagt hat, ist übertrieben, aber in der ein Zuhörer bemerkt hat, dass ich nicht die Fragen nach der Reihenfolge, so wie sie gestellt wurden, beantworte, und er hätte drei Fragen gehabt und zwei sind nur im Video beantwortet worden. Das liegt daran, dass ich mir erlaube, die Fragen manchmal so ein bisschen nach Themenkomplexen zu sortieren, damit es nicht zu arg durcheinander ist. Und manchmal mache ich das auch einfach nach Lust und Laune. Aber jede Frage wird beantwortet, wenn sie denn sinnvoll ist und ich dafür auch eine Antwort habe oder Gedanken dazu zumindest. Also bitte Geduld. Es kommt dran, vielleicht nicht in der Reihenfolge, die du erwartest. Ja, und damit möchte ich auch gleich in die erste Frage gehen. Bevor ich meinen Körper verlassen möchte, das heißt, die Schlafparalyse ist da, ich bleibe ruhig und warte ab, passiert es, dass ich von hinten mit Armen richtig festgehalten werde. Das macht mir keine Angst mehr, weil ich weiß, dass dieser jemand oder auch dieses Etwas mir nichts Böses will, aber mich halt daran hindert, den Körper zu verlassen. Es ärgert mich nur, da ich die AKE noch nicht willentlich herbeiführen kann und es sehr selten spontan passiert. Meine Frage, was ist das? Wer hat ein Interesse daran, dass ich meinen Körper nicht verlasse? Ja, da sind so viele Aspekte drin. Ich beginne mal mit dem, dass hier generell ein Umdenken stattfinden darf. Du verlässt deinen Körper nicht. Dein Körper wird nicht verlassen. Bewusstsein ist ein Kontinuum und sucht sich eine Projektionsfläche, und das ist in diesem Moment der physische Körper. Aber das Bewusstsein, dieser Seelenaspekt, der aus Bewusstsein manifestiert ist, hat auch noch parallel andere Fokuspunkte. Und der physische ist tatsächlich nur einer von denen. Für mich war es sehr hilfreich, irgendwann zu begreifen, ich muss mich da nicht abmühen, ich muss nicht an dem Gedanken festhalten, dass da etwas aus dem Körper herausgeht. Es ist vielmehr so, dass der Körper aus dem Bewusstsein herausgeht. Eigentlich sollte es Austrittsübungen für den Körper geben. Und die gibt es auch. Darauf gehe ich in meinen Workshops dann auch ein. Wir erleben schon eine Art Trennung. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit auf den physischen Körper schwindet. Und wir erlauben diesem Kontinuum von Bewusstsein, sich einen neuen Fokuspunkt oder Perspektivenpunkt zu suchen. Und der ist dann abseits des physischen Körpers und lässt uns aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Solange ich an der fixen Idee festhalte, dass da etwas ist, was aus dem Körper raus muss, ist es generell schwierig. Das funktioniert für einige mit sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Aufwand und Kraft. Aber für viele ist es eben nicht der Weg, einfach aus dem Grund, weil vielleicht der Weg über den ätherischen Körper, die erste energetische Schicht, die unserem physischen Körper am nächsten ist, dass wir da nicht die größte Resonanz dazu haben. Vielleicht dürfen wir unser Bewusstsein generell im Vorfeld schon etwas erweitern für die Idee, dass einer unserer anderen Energiekörper, dass eine andere Vibrationsfläche dort adäquater ist für den Einzelnen. Und da ist dann dieser Austritt sowieso nicht mehr im Erleben drinne. Spätestens beim Mentalkörper, da ist man in seiner Vibration von Anfang an schon so weit anders eingestellt, dass da überhaupt keine Art Austritt mehr erfolgt, sondern einfach nur eine Phasenverschiebung, das Bewusstsein nimmt einen neuen Fokuspunkt ein. Hier in diesem speziellen Fall, wenn du daran festhältst, das über die Schlafparalyse erleben zu wollen, erleben zu müssen, dann kann ich dir raten, mit diesem Aspekt, und ich bin sicher, das ist ein Aspekt deines eigenen gesamten Selbst, was da vielleicht im Weg steht, zu adressieren, und zwar über bewusste Kommunikation. Hast du diesem etwas, was sich dort darstellt für dich in Form einer kinästhetischen Wahrnehmung, einer körperlichen Wahrnehmung. Hast du diesem Etwas jemals die Frage gestellt, wer bist du und was willst du? Und gelauscht, was da für eine Antwort kommt. Oder vielleicht auch im nächsten Atemzug die Frage stellen, warum hinderst du mich daran, meine Absicht umzusetzen? Und dann darf man natürlich auch von vornherein erstmal schauen, was ist meine Absicht? Warum möchte ich diese Art von Erfahrung machen? Das ist ein Satz, den ich immer in meinen Workshops ganz zu Beginn auch frage. Was ist die Absicht? Denn nicht jede Absicht wird vom großen Bewusstseinssystem adäquat unterstützt, nur weil das Ego eine fixe Idee hat und einer fixen Vorstellung folgen möchte, heißt es nicht, dass das Bewusstseinssystem das Ganze auch unterstützt. Das dürfen wir an dieser Stelle vielleicht auch einmal feststellen. Wenn eine Erfahrung spontan passiert, dann sind das natürlich grundsätzlich andere Voraussetzungen. Und da spielt keine Absicht eine Rolle unbedingt, wobei ich der Meinung bin, dass man auch dafür gewisse Absichten schon im Vorfeld setzen kann. Denn bei spontanen außerkörperlichen Erfahrungen ist es meistens so, dass sie nicht navigierbar sind, dass sie sehr kurz in ihrer Dauer sind und dass es eben spontan passiert, aber auch ganz spontan wieder in die Verbindung zum physischen Körper zurückgeht. Ja, das zur Frage Nummer 1. Ich möchte noch dazu bemerken, herzlichen Glückwunsch, du bist schon mal so weit, dass du keine Angst hast, weil die meisten haben in dieser Phase der Schlafparalyse enorme Angst, weil eben diese Unbeweglichkeit da ist und sich gewisse Phänomene in den Weg stellen. Ich höre also oft, dass Menschen sagen, mir sitzt jemand auf der Brust in der Schlafparalyse oder es versucht mich jemand anzufassen, ich habe Todesängste. Das sind alles Symptome einer Schlafparalyse, aber wir dürfen diese Symptome ergründen. Und das muss jeder so ein bisschen für sich auch selbst machen und die Verantwortung übernehmen, damit er schlussendlich eben auch an einen Punkt kommt, wo er angstfrei damit umgehen kann. Und das kann man nur mit der direkten Erfahrung. Da nützt das ganze Wissen nichts, wenn man es nicht anwenden kann in dem Moment. So ist es sicherlich sinnvoll, auch mit der Schlafparalyse ein bisschen zu spielen und sich bewusst da rein zu begeben. Ich betrachte das heute rückblickend auf meine Erfahrungen so, dass ich denke, okay, das waren Jahre, in denen ich mich abgemüht habe, in denen ich unter der Matratze festgeklebt habe oder auch mich sonst nicht weit bewegen konnte. Aber es hat mir sehr viel über mich und mein Sein gezeigt. Und ich habe da sehr viel draus gelernt. Von daher ist das sicherlich auch von Wert, diese Sache. Aber irgendwann hoffentlich kommt man zu der Einsicht und zu dem Schluss, dass da nichts ist, was aus dem Körper raus muss und dass wir eine ganz andere Herangehensweise auch mal ausprobieren dürfen. Frage Nummer 2. Hey Oliver, wie stehst du zu psychedelischen Drogen? Generell, Menschen erleben ja dort auch einen Ego-Tod und sich als reines Bewusstsein. Wie ist das zu verstehen? Also zunächst mal möchte ich den ersten Teil der Frage beantworten. Ich bin hier kein Feind von psychedelischen Drogen. Ich frage mich nur, was ist der Sinn für den Einzelnen dahinter? Ich denke, man muss sich im Vorfeld sehr, sehr bewusst darüber sein, warum man zu so einer Methode greift, warum man diese Art der Erfahrung sucht. Denn die kommt ja in der Regel aus dem Ego heraus und gleichzeitig möchte man sich dem Ego-Tod nähern. Ich glaube, da ist grundsätzlich schon mal so ein kleiner Kampf angesagt, ne? Denn hier kämpft das Ego gegen den eigenen Tod. Und weiß nicht, ob das die beste Voraussetzung ist. Ich bin kein großer Freund von psychedelischen Drogen. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich kann hier sagen, dass ich mit Cannabis-Erfahrungen habe, aber auch nur zu einem sehr schmalen Extent. In Kalifornien ist Cannabis schon sehr, sehr lange legalisiert und wir haben eine ganze Bandbreite an Geschäften. Und da gibt's schon mal Momente, wo ich das einbaue, ne? Aber ich merke auch immer wieder, am Ende hindert es mich, weil es den Geist von der Klarheit abhält. Und das kann nicht gut sein. Ne? Und deshalb ist es mir lieber, dass ich eine gewisse Steuerungsmöglichkeit meiner Erfahrung habe. Und unter psychedelischen Drogen entfällt diese Steuerungsfähigkeit. Was da passiert, muss ich annehmen. Egal wie schlimm oder auch nicht schlimm das ist, egal was sich dort auftut, das passiert. Und ich habe da, das war, zumindest weiß ich von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, die ausführlich darüber berichtet haben, teilweise positiv, teilweise auch negativ, weil es keine Kontrollmöglichkeit mehr gibt. Und ich denke, dass psychedelische Drogen und auch Drogen, die in der Natur zu Hause sind, ne, Pflanzen, die verwendet werden können, wie Ayahuasca oder Ähnliches, dass das sicherlich in einem gewissen Kontext sinnvoll ist, zum Beispiel in der Traumabehandlung mit adäquater Begleitung, aber nur um einen Ego-Tod erleben zu wollen oder eine abgefahrene Erfahrung zu haben. Auch da glaube ich, dass das große Bewusstseinssystem das nicht unbedingt adäquat unterstützen, vielleicht auch gar nicht unterstützen kann, weil wir unseren Geist damit ein Stück weit eben auch vernebeln, auch wenn er sehr krass geöffnet wird. Ja, der Ego-Tod als solches, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das verstehen soll. Da gibt es so viele unterschiedliche Definitionen oder Ansätze für Definitionen. Was ist denn der Ego-Tod? Das ist, da können wir eine stundenlange Diskussion drüber führen. Es ist der Moment, in dem ich nichts mehr will, in dem ich einfach nur bin, ja, vielleicht im Einheitsbewusstsein, aber sicherlich nicht auf einem Psychotrip. Das, ich weiß nicht, ob da das Ego wirklich komplett in den Hintergrund gerät, aber das überlasse ich dann doch lieber denjenigen, die die einschlägige Erfahrung damit haben. Und ich weiß, wenn ich das thematisiere, finde ich am nächsten Tag in meiner E-Mail dann doch einige kritische Bemerkungen darüber, dass ja, mir fehlt die Erfahrung. Aber wie gesagt, ich bin aus sehr einschlägigen Gründen kein großer Freund von psychedelischen Drogen. Ich persönlich brauche es nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es brauche, weil ich andere Möglichkeiten nutze, um in ein gewisses, ja, in eine gewisse Bewusstseinserweiterung zu kommen. Unter anderem eben auch binaurale Schwingungen, die ein ähnliches Ergebnis erzielen und aber wesentlich einfacher zu navigieren sind und das Ganze nicht ausufert in vielleicht eine Erfahrung, die man nicht haben möchte. Ich habe vor einiger Zeit mit Birgit Fischer in meinem Podcast Geistreich am Samstag darüber gesprochen. Vielleicht blätterst du auch nochmal zurück in die Folge. Die ist irgendwann im Frühjahr diesen Jahres gelaufen. Und die Birgit hatte da auch einiges Interessantes dazu zu sagen. Ja, die letzte Frage, die ich jetzt hier noch mit einbringen möchte, ist, kannst du mal genauer erklären im Detail, wie eine AKE anfängt, quasi von der tiefen Entspannung bis Austritt? Und ich muss dazu sagen, dass der Fragesteller oder die Fragestellerin noch eine zweite Frage drangehängt hat, die werde ich aber in der kommenden Woche, in der kommenden Folge beantworten. Die findet hier jetzt keinen Raum mehr. Im Prinzip ist, glaube ich, die große Herausforderung für viele Menschen, überhaupt in eine Tiefenentspannung zu kommen. Ich begegne in meinen Workshops immer wieder Menschen, die sagen, ich habe so Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen, weil mein Gedankenapparat rattert oder weil ich körperliche Symptome habe, die mich von einer Entspannung abhalten. Da gibt es natürlich kein allgemeines Rezept. Ich finde binaurale Schwingungen sehr angenehm. Deswegen arbeite ich in meinen Workshops auch damit. Es müssen allerdings sehr ausgeklügelte Rezepturen einer Tonaufnahme zugrunde liegen, damit die binauralen Schwingungen eben genau das Ziel auch erreichen, was ich ihnen abverlange, nämlich den Körper ruhig zu stellen und den Geist trotzdem wach zu behalten. In der Monroe-Methode ist das der sogenannte Fokus 10. Körper schläft, Geist ist wach. Und Monroe hat da sehr, sehr viel Energie und Wissen reingebracht, damit er in seinen Frequenzmischungen genau diesen Sweet Spot, diesen Punkt trifft, wo das möglich ist. Der Drahtseilakt zwischen Wachsein und Schlafen oder Wachsein und Einschlafen. Und das ist trotz binauraler Schwingung nicht immer ganz einfach, je nachdem in welcher körperlichen Verfassung oder auch geistigen Verfassung sich der Anwender im jeweiligen Moment befindet. Grundsätzlich ist die adäquate Uhrzeit auch wichtig, zu sagen, okay, ich bin wach genug, aber ich bin nicht so wach, dass ich im Stress bin. Und B, eben dann die Möglichkeit, tatsächlich zu finden, wie kann ich mich am besten entspannen. Ich habe das gelernt mit binauralen Schwingungen, habe den Zustand, als ich ihn dann wirklich erlebt habe, eine Art Schlafparalyse, und sage hier ganz bewusst eine Art, weil es sicherlich nicht die klassische Schlafparalyse ist, die geschieht, wenn ich aus dem, ja, spontan erwache, aus der, in der REM-Phase des Schlafes und mich in einer Schlafparalyse wiederfinde, sondern es ist eine, Schritt für Schritt Entspannung, Tiefenentspannung, die bis zu einer Unbeweglichkeit des Körpers führen kann. Am Ende geht es aber nicht um die Unbeweglichkeit, sondern es geht vielmehr darum, dass ich ja lerne, dem Körper nicht zu lauschen mehr irgendwann, sondern alle Symptome, die sich dort anbieten, ob das das Schlucken ist oder ob das irgendwelche Wadenkrämpfe sind, die sich da manifestieren oder andere Wehwehchen, die an die Oberfläche kommen in einer tiefen Entspannung, da gibt's kein Geheimrezept. Auch da können binaurale Schwingungen unterstützen, aber am Ende muss den Weg jeder für sich selber finden. Und ich will mal anhand eines Beispiels sagen, was bei mir passiert. Wenn ich in eine tiefen Entspannung gehe, diesen Fokus 10 einnehme, dann schläft meine Hand ein. Und das ist zu Anfangs immer die linke gewesen, inzwischen ist es ab und zu mal die rechte. Niemand muss mich fragen, warum. Ich weiß es ganz einfach nicht. Und ich bekomme auch keine Antwort, wenn ich mit der entsprechenden Fragestellung ans Werk gehe. Ich nehme das einfach so hin. Es ist ein schmerzhaftes Empfinden meiner Hand, die, ja, klassisch, wie man sagt im Deutschen, die Hand ist mir eingeschlafen. Das kribbelt und ist pelzig und wird irgendwann richtig schmerzhaft. Aber ich habe gelernt, da durchzugehen, weil ich weiß, auf der anderen Seite komme ich raus aus der Wahrnehmung. Da ist mir das egal. Wenn ich dann noch ein Stückchen tiefer in Entspannung falle, ist die Körperwahrnehmung dann plötzlich ausgeschaltet. Und erst beim langsamen Wachwerden, da kommt dieser Schmerz dann wieder in die Wahrnehmung rein. Und dann ist es aber egal, weil dann wache ich auf und dann kann ich meine Hand irgendwann bewegen. Ist zwar nicht angenehm, aber das funktioniert ganz gut. Man kann natürlich auch ohne binaurale Schwingung eine Tiefenentspannung über autogenes Training, eine sehr alte Methode aus den 80ern oder vielleicht sogar noch älter, kann man anwenden. Es gibt progressive Muskelentspannungsübungen, die sich dafür eignen. Natürlich auch generell für Menschen, die meditieren, ist es oftmals einfacher, in die Entspannung zu gehen, weil sie gewohnt sind, auch ihren Geist freizuhalten von Gedankenprozessen und Überlegungen während so einer Entspannung. Für mich, wie gesagt, was die binaurale Schwingung, die mir am meisten gebracht hat. Wenn ich in einem Zustand der tiefen Entspannung bin, dann gilt es, den Sweet Spot genau zu treffen. Den Moment, wo ich entspannt genug bin und unaufgeregt genug bin, um meine außerkörperliche Erfahrung über meinen ätherischen Körper einzuleiten. Und das kann ich dann mit einer sogenannten Austrittstechnik machen, indem ich mich, und da gibt es, gibt 100, wenn nicht mehr davon, ich möchte an dieser Stelle einen Literaturtipp geben. Robert Peterson hat ein wunderbares Buch zum Thema Out-of-Body Experiences geschrieben und hat dort sehr, sehr viele Austrittstechniken inkludiert. Und das sind Techniken wie zum Beispiel die Imagination eines Seils, was auf mich herunter zeigt, und ich kann mich mit meinen imaginären Händen oder den Händen meines Energiekörpers an diesem Seil langsam hochziehen, damit experimentieren. Oder was ich für mich als sehr einfach und wirkungsvoll empfunden habe seinerzeit, war das Schwingen des Energiekörpers. Und das mache ich auch heute noch sehr gerne jeden Abend im Bett, weil es mich beruhigt und weil ich merke, ich komme in die Flexibilität. Und für mich ist mir sehr wichtig, das Bewusstsein flexibel zu behalten in jeglicher Form. Und die Arbeit mit dem Energiekörper ist da eine wunderbare Möglichkeit. Und ich stelle mir vor, wie mein Energiekörper von rechts nach links, von vorne nach hinten schwingt. Und irgendwann verlagert sich das Bewusstsein dann in diesen energetischen Bereich, den wir Energiekörper nennen. Und dann ist es im nächsten Schritt wichtig, mit einem Befehl nachzugreifen, Haustür jetzt oder Paris jetzt oder was auch immer ich anstrebe, zumindest weg vom physischen Körper. Und dazu ist es dann vielleicht noch notwendig, die eigene Vibration in dem Moment kontrollieren zu lernen, damit ich aus dieser Substruktur der Physis mich entfernen kann und dann tatsächlich eine Astralreise anstreben kann in andere Gefilde. Weil sonst ist es meistens sehr schnell wieder vorbei oder man hängt fest irgendwo in der Nähe des physischen Körpers, weil der ätherische Körper, wie ich in einer der vergangenen Folgen schon erklärt habe, nur eine gewisse Bewegungsfreiheit abseits des physischen Körpers hat und sehr eng mit dem physischen Körper auch noch zusammenhängt. Und für manche Menschen ist es recht einfach, vom ätherischen Körper dann in den Astralkörper zu wechseln, oder es passiert sogar automatisch, aber für viele ist es eben nicht der Fall. Ganz kurz gesagt nochmal, ich gehe also bewusst in eine Entspannung, bis ich das Körperbewusstsein nicht mehr wahrnehme. Und dann greife ich mit einer Austrittstechnik nach, die in vielen, vielen Büchern beschrieben werden. Und dann geht es los. Das ist so die klassische Variante. Aber, und das habe ich auch schon erwähnt, nicht für jeden unbedingt der richtige Weg. Weil es Menschen gibt, die nicht in erster Linie eine Resonanz finden zum ätherischen Körper, sondern vielleicht gleich zum Astralkörper oder zum mentalen Körper und über eben ganz andere Schritte in eine außerkörperliche Erfahrung gelangen können und wesentlich mehr Klarheit und Wahrnehmungsvermögen haben dadurch. Gut, damit ist diese Frage hoffentlich auch adäquat beantwortet und ich freue mich auf weitere Fragen von euch. Wie ich immer sage, solange es Fragen gibt, wird diese Serie auch fortgesetzt. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.